Wir leisten uns Gesellschaft. Der soziologische Podcast von Berthold Vogel und Julia Kropf.
Ja, guten Morgen, Herr Vogel. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Schöne Grüße nach Göttingen.
Ja, guten Morgen, Frau Kropf. Schöne Grüße nach Berlin. Und ich freue mich sehr, dass wir wieder miteinander im Gespräch sind.
Ja, ich freue mich auch, Herr Vogel. Wir wollen uns ja heute mit dem Thema Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen beschäftigen und dabei besonders auch auf den Unterschied von Stadt und Land schauen. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen indiskret und frage Sie einfach mal, wo sind Sie eigentlich groß geworden und hat Sie das in besonderer Weise geprägt?
Also geboren bin ich in Würzburg und aufgewachsen bin ich in einer Kleinstadt am bayerischen Untermain, eine Weinregion, der Main, Miltenberg ist das konkret, und Weinberge rechts und links. Und man kann an der Region, glaube ich, ganz gut ablesen, wie sich ländliche Räume verändert haben. Können wir vielleicht nachher auch noch darauf zu sprechen kommen. Und ich glaube schon, dass einem das sehr stark prägt, wo man aufwächst. Und das ist ja im Grunde genommen heute eigentlich auch noch so, dass man sehr von seinem sozialen Umfeld, von seinem nachbarschaftlichen Umfeld, von der Region, in der man sich bewegt, in der man lebt, in der man so seinen Alltag verrichtet. Ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt. Und natürlich gerade also Kindheit, Jugend hat natürlich eine starke Prägekraft. Das wird ja bei Ihnen vermutlich nicht anders sein.
Das stimmt. Ich bin halt am Stadtrand der wunderschönen Stadt Hamburg groß geworden. Und das hat auf unterschiedliche Weise Vorzüge gehabt. Also es hat das Urbane gehabt von der Großstadt. Also man war in einer Viertelstunde oder so in der Hamburger Innenstadt. Aber es hat eben auch das eher kleinstädtische, bisschen überschaubarere vom Stadtrand gehabt. Also insgesamt sehr, sehr homogen. Also aus heutiger Sicht gesehen, also zu homogen fast. Aber es hat eben beide Aspekte gehabt. Und klar, mich hat das geprägt. Also ich habe doch mitgekriegt, dass die S-Bahn sozusagen gebaut wurde und dann sozusagen diesen Stadtrand mit der Innenstadt verbunden hat. Aber die Busse sind auch damals schon alle 20 Minuten gefahren. Heute fahren sie alle 10 Minuten. Also die Infrastruktur war schon wirklich sehr gut. Ne? Ich weiß nicht, wie ist es bei Ihnen gewesen? Mussten Sie lange auf dem Bus warten oder ist es eine Durchgangskleinstadt gewesen? Oder?
Nee, eigentlich gar nicht. Also das Gymnasium war direkt vor Ort. Und ich konnte mit dem Bus fahren. Manchmal wurde ich von den Eltern gebracht. Also mit meinen Geschwistern zusammengefahren. Also das war jetzt kein großer Schulweg, der da zu bewältigen war. Und es war im Grunde genommen eigentlich, oder ist ja auch heute noch, eine Art Mittelzentrum, in dem eigentlich sehr viele so Versorgungsleistungen auch da sind. Es gab ein Kreiskrankenhaus, es gab ein Gymnasium, also eine weiterführende Schule. Und es gab eigentlich so diese öffentlichen Einrichtungen, Amtsgericht und Landratsamt und all diese Dinge, die waren da schon vor Ort. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, es war jetzt auch nicht Peripherie, sondern es ist ja Großraum Rhein-Main. Und das war eigentlich auch schon in den Jahren, in denen ich da als Kind in den 70er Jahren aufgewachsen bin, gab es da schon eine ganz ordentliche Pendlerverflechtung. Also es gab relativ viele Leute, die dann so im Raum Aschaffenburg und Frankfurt auch gearbeitet haben. Und das ist eigentlich heute noch so. Es ist eine sehr, sehr wohlhabende Gegend, auch historisch schon immer. Miltenberg ist ein Handelsort gewesen an der Route Nürnberg-Frankfurt und war insofern sehr reich. Fachwerkstatt merkt man auch heute noch von der Architektur, dass das eine sehr wohlhabende Stadt auch im Mittelalter war. Und der Wohlstand ist heute auch noch da, also eine sehr prosperierende Region, aber eben auch mit allen vielleicht auch negativen Folgen dann für das Landschaftsbild. Also das ist natürlich, ich glaube, für heute, für Besucher ist das immer noch sehr romantisch und gerade so diese Fachwerkstatt und diese Umgebung mit den Weindörfern und den Weinbergen. Aber im Grunde genommen merkt man natürlich schon auch eine starke Verstädterung und Gewerbegebiete, Umgehungsstraßen. Das Landschaftsbild hat sich aus meiner Sicht sehr verändert. Wird man manchmal melancholisch, wenn man das.
Sie haben einige Punkte angesprochen, die wir uns jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen auch rausgreifen, um die durch auch die soziologische Brille zu betrachten, die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen. Wir haben ja Sachen angesprochen wie, ja, im Prinzip Daseinsvorsorge, ne? Wie oft fährt der Bus, Bereitstellung von öffentlichen Gütern, ist eigentlich eine Schule da, ist ein Krankenhaus da, Teilhabe, Verteilung, Sicherheit, was Wie gucken Sie auf das Thema Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen, vielleicht mit dem speziellen Blick auch auf den Unterschied von Stadt und Land? Also da werden wir natürlich nachher auch noch mal gucken, inwieweit sich das auch wiederum verändert hat, ne? Aber was heißt erstmal Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen?
Also zunächst mal muss man ja sagen, dass Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen eine Art politisches Programm auch ist. Es geht ja um die Gestaltung eigentlich von Stadt- und ländlichen Räumen, im Grunde genommen aber auch von städtischen Räumen, also nicht nur ein Programm, was sich jetzt darauf richtet, den ländlichen Raum zu entwickeln, sondern insgesamt eben auch sozialen Ausgleich herzustellen zwischen unterschiedlichen Siedlungsformen und Siedlungsräumen. Und Gleichwertigkeit heißt ja nicht in dem Sinne Gleichheit, sondern es kann ja durchaus sein, dass solche öffentlichen Güter wie die wir angesprochen haben, also Krankenhaus, Gesundheitsversorgung oder auch Schulen, dass sie sehr unterschiedlich sind, je nach Region, aber dass sie eben doch eine gewisse Struktur- und Teilhabemöglichkeit da ist, dass man zumindest ja in einem gewissen Radius weiterführende Schulen erreichen kann, dass auch diejenigen, die auf den Dörfern leben, auch eine Möglichkeit haben, in gut erreichbarer Nähe eine Gesundheitsversorgung zu haben und all diese Dinge, dass auch lokale Verwaltung da ist, bestimmte öffentliche Einrichtungen auch. Also Gleichwertigkeit, glaube ich, hat sehr viel mit sozialem Ausgleich zu tun. Und vielleicht könnte man so auf die Formel bringen, dass den Frankfurtern vielleicht nicht so ganz egal ist, wie es sich dann am Untermain in den Weindörfern lebt. Also um da nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, weil eben doch die Verflechtung da ist und der Zusammenhang. Also es ist ja so eine Grundidee, eigentlich eine Gesellschaft als Ganzes zu betrachten und nicht zu sagen, es gibt jetzt Stadt, es gibt jetzt Land, sondern dass man versucht, auch bestimmte Strukturen der Daseinsvorsorge tatsächlich auch gleichmäßiger zu verteilen, zugänglich zu machen, Teilhabe zu ermöglichen.
Ja, und auch vor dem Hintergrund der Interdependenzen, ne? Sie haben es gerade gedacht, das Pendeln zwischen Stadt und Land auch zu sehen, was das für Herausforderungen hat, das können wir uns gleich ja auch nochmal so ein bisschen angucken. Aber letzten Endes, würden Sie das so sagen, dass die Gleichwertigkeit natürlich auch eine Voraussetzung ist für auch eine Art von Chancengerechtigkeit?
Auf jeden Fall und auch, glaube ich, was eine ganz große Rolle spielt, ist ja wirklich sowas wie Zusammenhalt, was durch Gleichwertigkeit hergestellt wird. Also auch, dass man sich miteinander verbunden fühlt. Ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also dass es praktisch also wie wir das gerade schon besprochen haben, dass den Städtern nicht egal ist, wie es den Dörflern geht und dass man eine Gesellschaft bildet mit gemeinsamen Strukturen und ich glaube, diese Dinge, die schwingen da alle mit, wenn wir über Gleichwertigkeit reden. Also eigentlich reden wir immer über sehr große gesellschaftliche Zusammenhänge und Formen des Zusammenhalts, wenn wir das Thema Gleichwertigkeit aufrufen. Insofern ist es mehr als nur einfach eine politische Programmatik, sondern es hat wirklich was mit der sozialen Entwicklung einer Gesellschaft zu tun.
Nun scheinen Sie ja die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Gefahr zu sehen. Also Sie an verschiedenen Stellen sagen Sie auch, auf Dorf und Kleinstadt kommt es an. Also was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, dass an Dorf und Kleinstadt die Zukunft auch der Demokratie hängt? Also was hat sich so verändert in der Vergangenheit, dass Sie das so stark formulieren und diese Gleichwertigkeit in Gefahr sehen, also gerade mit Blick auf Dorf und Kleinstadt?
Naja, ich glaube, weil wir ja alle sehr stark unsere gesellschaftliche Wirklichkeit über den konkreten Ort wahrnehmen, an dem wir leben. Also das galt für Sie am Stadtrand und für mich im Weindorf sozusagen. Und das gilt ja heute auch noch für unsere Lebensform. Also wir nehmen ja Gesellschaft jetzt nicht nur in einem abstrakten Sinne wahr, indem wir so schauen, was sich in der Welt bewegt oder im Land bewegt, in Berlin oder in Brüssel oder sonst wo, sondern wir nehmen der Gesellschaft schon sehr stark darüber wahr, was passiert eigentlich vor Ort? Also wie entwickeln sich da die Dinge? In welche Schulen gehen die Kinder? Gibt es eine gute Kindergartenversorgung? Wie werden die alten Eltern gepflegt? Gibt es da eine vernünftige Infrastruktur? Komme ich morgens halbwegs vernünftig mit meinem Bus zur Arbeit, ist der Bus sauber oder die Bahn oder finde ich da nie einen Sitzplatz und fühle mich da eigentlich generell ganz unwohl. Also das sind ja so ganz konkrete Erfahrungen, die wir jeden Tag machen eigentlich. Oder gibt es vernünftige Fahrradwege, wenn wir mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Also das sind ja so diese konkreten Alltagserfahrungen, die da eine Rolle spielen. Und meine Überzeugung ist eigentlich, dass wir, also unser Gesellschaftsbild sehr stark davon geprägt ist und natürlich dann auch ja, die Art und Weise, wie wir unser Zusammenleben empfinden und dann im weiteren Sinne natürlich schon auch, wie wir eine demokratische Gesellschaft erleben oder was wir da wichtig finden oder ob wir da den Eindruck haben, tatsächlich da ja entweder zu den zu kurz gekommenen zu gehören oder privilegiert zu sein, wie auch immer. Also diese konkrete Alltagserfahrung, glaube ich, ist auch eine politische Erfahrung und hat dann sehr viel auch mit der Legitimation eines politischen Systems zu tun.
Aber vielleicht lassen Sie uns das mal so vielleicht so ein bisschen konkret machen. Was passiert denn gerade in Dörfern? Also wir haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, ne? Also, aber was sind denn die Entwicklungen, die da jetzt gerade hinführen, dass es bestimmte Infrastrukturen einfach auch so nicht mehr gibt? Weil also ich habe so das Gefühl, in der Pandemie hat sich ja auch noch mal dieses Stadt-Land-Verhältnis in der Wertigkeit sozusagen verändert. Also ich kenne viele, die aus der Stadt raus wollen, sozusagen nicht mehr diese Dichte von Menschen haben wollen, die ja in den letzten 2 Jahren durchaus eine Gefahr für uns dargestellt hat, die aufs Land wollen, die mehr Natur wollen. Die brandenburgischen Dörfer, die Preise steigen, die Immobilienpreise. Also da sind ja Entwicklungen hin aufs Land. Das heißt aber noch nicht automatisch ja, dass die Gleichwertigkeit steigt oder die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse steigt. Vielleicht lassen Sie uns doch mal so ein idealtypisches Dorf nehmen. Was verändert sich da gerade, was Ihnen Sorge macht? Also ist es die Zusammensetzung der Menschen? Ist es die unterschiedliche Erwartung an das, was in diesem Dorf passiert? Was ist das? Was macht Ihnen da Sorge?
Ja, ich glaube, dass die Sache vielleicht, um das noch ein bisschen weiterzuführen, was Sie gerade gesagt haben, sogar noch ein bisschen komplizierter ist. Also wie unterscheiden wir heute eigentlich Dorf und Stadt? Also es gibt eine ganz interessante Diskussion, wenn ich das an der Stelle mal einflechten darf, über Urbanismus, also das Rurale, das Ländliche und das Urbane. Und dass das eigentlich gar nicht mehr so richtig voneinander zu unterscheiden ist. Und das hat übrigens sehr viel damit zu tun, was ich vorhin eingangs zu meiner eigenen räumlichen Herkunft gesagt habe. Denn die Region, in der ich groß geworden bin, das war wirklich lange Jahre idealtypische oder jahrzehntelang idealtypische Kleinstadt. Da war alles da, was man so zum Leben braucht.
Heile Welt.
Ja, ob das immer heile Welt war, weiß man da nicht so genau. Aber zumindest man konnte da, glaube ich, ganz gut leben. Das kann man ja heute auch noch. Die Dörfer haben sich aber insofern verändert, als sie eigentlich bestimmte Grundfunktionen verloren haben. Also da ist schon deutlich weniger da, als das früher der Fall war. Also die Dörfer sind quasi immer mehr so auf den Status reduziert worden, Wohnorte zu sein und eigentlich weniger Arbeitsorte oder Lebensorte generell. Also es wird sehr viel gependelt, schlicht und ergreifend. Es gibt keine Einkaufsläden mehr vor Ort. Es gibt praktisch das Problem, dass das Vereinsleben weitergeführt werden kann. Also viele Dörfer legen ihre Fußballvereine, Handballvereine zusammen. Also Dörfer, die wahrscheinlich vor Jahren noch erbitterte Sportwettkämpfe miteinander ausgetragen haben, haben jetzt einfach auch mangels Strukturen, vielleicht auch mangels Jugend vor Ort, dann die Schwierigkeit, eine bestimmte Infrastruktur vor Ort in der Hinsicht auch aufrechtzuerhalten, also dass dann Sportgemeinschaften gebildet werden. Also man merkt schon, dass sich das dörfliche Leben wirklich sehr, sehr verändert. Das Einzige, was eigentlich immer stabil bleibt, ist die Feuerwehr, weil die funktioniert irgendwie immer.
Und der Schützenverein.
Und der Schützenverein dann je nach Region, also in Niedersachsen auf jeden Fall der Schützenverein, in Franken eher weniger.
Am Hamburger Stadtrand funktioniert das auch noch ganz gut, ja, mit dem Schützenverein. Ja. Also der Ort, wo ich groß geworden bin, also zum Leidwesen meiner Mutter, gibt es noch den Schützenverein, aber eben nicht mehr den Bäcker, den Tante-Emma-Laden, den Kiosk. Also alles das gibt es eben nicht mehr. Ne? Also und dadurch werden die Straßen natürlich auch leerer. Ne? Also ja. Die Leute gehen einfach nicht mehr, sind einfach auf der Straße nicht mehr so sichtbar. Ne?
Ja, und ich glaube, das soziale Leben hat sich einfach in den Dörfern sehr stark verändert. Und einfach die Dörfer haben auch ein anderes Gesicht. Es gibt viel Leerstand in den Dörfern, also sowohl Gewerbeimmobilien als auch private Immobilien. Das variiert dann so von Region zu Region. Es sind halt viele Dörfer auch wirklich echte Pendlerdörfer geworden. Also ich glaube auch die, so das Angesicht der Dörfer ist ja wirklich sehr unterschiedlich. Ich glaube, das Dorf ist auch wirklich schwer zu beschreiben oder ich hätte auch Zweifel, ob es sowas wie ein Idealdorf gibt. Es gibt Pendlerdörfer, es gibt aber durchaus auch Dörfer, die noch gewisse wirtschaftliche Aktivitäten haben, Handwerksbetriebe, die da vorhanden sind und insofern ja auch für die Leute vor Ort wichtig sind als Arbeitsort. Aber was wir natürlich, was Sie gerade mit Brandenburg vorhin auch nochmal angesprochen hatten, es gibt natürlich auch immer mehr Dörfer, die quasi so eine Freizeitfunktion bekommen. Also da ist man am Wochenende, also das soziale Leben spielt sich am Wochenende ab oder dann in den Sommermonaten, in den Urlaubsmonaten. Aber das verändert ja auch die dörfliche Wirklichkeit. Es gibt viele Hinzugezogene, sodass ja die Einheimischen damit auch manchmal ihre Probleme haben. Also dass sich so eine Spaltung eigentlich ergibt im Dorf, die neu dazukommen, die sich dann engagieren, die vielleicht eine Menge Ideen mitbringen, die dann aber vielleicht gar nicht dem entsprechen, was die Leute im Dorf eigentlich sich für ihre unmittelbare Nachbarschaft oder für ihre Region vorstellen. Also da ergeben sich auch viele neue Konflikte. Aber Dorf ist halt nicht gleich Dorf. Ich glaube, das muss man auch sagen. Und der ländliche Raum hat sich schon sehr stark verändert. Also er ist sowohl so von seinem Angesicht her, einfach durch die Verkehrsinfrastruktur, Möbelhäuser, Tankstellen, Gewerbegebiete. Ich meine, das ist ja in vielen Regionen, sind das ja so Übergangszonen. Also was ich vorhin mit dem Urbanismus auch gesagt habe, also Hamburger Stadtrand ist auch ein gutes Beispiel dafür. Also was ist da eigentlich, wo beginnt da ein Dorf? Und wo hört die Stadt eigentlich auf? Ich finde, das ist in vielen Fällen, allein vom Augenschein, wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, relativ schwer zu sagen.
Ja, das ist wirklich sehr fließend, der Übergang. Was ja aber die Sorge, die bei all dem, was Sie beschreiben, dahinter steckt, ist ja, wie steht es da eigentlich um Teilhabe, um Demokratie, um lebendige Demokratie? Also was entsteht dort an gesellschaftlichem Gestaltungswillen und Möglichkeiten. Also das ist ja sozusagen das, wenn ich das richtig raushöre, bei Ihnen auch als Sorge sich dahinter verbirgt, oder? Also und Sie vergleichen das ja auch so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, so wo brodelt es da eigentlich auch? Ne? Sie sagen auch bestimmte antidemokratische Bewegungen, sei es jetzt in den USA oder auch in Frankreich, entstehen sozusagen auf dem Land durch dieses Gefühl auch abgekoppelt zu sein. Ist das etwas, was Sie auch bei uns so wahrnehmen oder eine Gefahr, die Sie sehen?
Also ich glaube, dieses Muster mit dem Abgehängtsein und Abgekoppeltsein spielt schon eine große Rolle. Wir haben ja auch generell das Problem, glaube ich, in ländlichen Räumen überhaupt. Und da würde ich einfach sagen, das Kommunale ist schon wirklich wichtig, auch für eine Demokratie, dass eine Demokratie von unten nach oben gebaut ist und nicht von oben nach unten. Und insofern kommt es natürlich auf Ortsbürgermeisterinnen und Bürgermeister an. Es kommt auf Landrätinnen und Landräte an. Und da sehen wir natürlich auch mal jenseits auch des Abgekoppeltseins, dass es immer schwieriger wird, Leute zu finden, die sich kommunal, auch politisch kommunal engagieren. Das ist aber ein unheimlich wichtiger Punkt. Also weil da passiert ja was vor Ort und da soll ja auch was passieren, da muss ja auch was passieren. Und da würde ich schon die These vertreten, dass eine vitale Demokratie so an ihren kommunalen Strukturen auch hängt. Und ich glaube, wir unterschätzen das auch. Also so von unserer gesellschaftlichen Aufmerksamkeit kam jetzt durch die Pandemie, kam es dann so ein bisschen darauf zu sprechen, dass eben ja auch Landrätinnen und Landräte oder Ortsbürgermeister eine wichtige Funktion da erfüllen. Aber generell haben wir das, glaube ich, nicht so sehr im Blick. Und auch in der, ich würde auch wissenschaftlich sagen, wir haben immer so die Vorstellung oder das Bild, dass eigentlich die Städte sind so die Laboratorien, in denen das Neue und das Wichtige eigentlich zu Hause ist. Und das andere ist so das Hinterland, was eigentlich vielleicht auch gar nicht so interessant ist. Oder wo so die Provinzler sitzen und die Dörfler, die eigentlich jetzt wenig dazu beitragen, dass es irgendwie gesellschaftlich vorangeht. Und ich glaube, das ist wirklich ein total falsches Bild. Und das ist auch ein gefährliches Bild, weil es die Lebenswirklichkeit der Menschen auch abwertet, die in bestimmten Regionen, in ländlich geprägten Regionen, leben, aber auch unterschätzt, wie wichtig es eben ist, eine Demokratie von unten nach oben zu bauen. Und das Abgehängtsein ist dann, glaube ich, häufig nicht nur so eine Frage von wirtschaftlicher Entwicklung, sondern auch das Gefühl, eigentlich politisch nicht mehr so richtig zu zählen, nicht mehr so richtig auf dem Schirm zu sein. Und vielleicht auch die konkrete Erfahrung, ich glaube, also über den Punkt haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen, die jungen Leute, die ja vom Land weggehen, Also und die älteren Mittelalten bis Alten, die zurückbleiben, also dadurch verändert sich ja auch das Erleben eigentlich des sozialen Umfeldes, wenn da kaum mehr Kinder sind, wenn auch die eigenen Kinder oder die eigenen Enkelkinder, also bestenfalls noch Besucherinnen und Besucher sind, die in den Ferien mal kommen oder am Wochenende. Ich glaube, das macht, also wie man so schön sagt, das macht schon was mit den Leuten, die da vor Ort sind. Und das alles, glaube ich, ist so ein Konglomerat, wo man sagen muss, naja, also die Entwicklung ländlicher Räume, das ist jetzt nicht nur eine Frage des guten Willens, dass die halt auch noch irgendwie ihre Schule bekommen sollen oder ihren Hausarzt behalten sollen, sondern ich glaube, es ist schon auch eine Frage der Entwicklung von Demokratie insgesamt.
Das, was Sie beschrieben haben, muss man ja auch vor dem Hintergrund sehen, dass in den letzten Jahren viele Ereignisse dazu geführt haben, dass den Kommunen, jetzt mal unabhängig davon, ob Stadt oder Land, sehr viel mehr Verantwortung zugekommen ist. Also ich, im Rahmen der Klimakrise wird es mehr Verantwortung bei den Kommunen geben. Wir haben das im Rahmen der Flutkatastrophe erlebt. Wir haben das im Rahmen der Flüchtlingsbewegung erlebt. Wir haben das im Rahmen der Pandemie erwähnt. Wir erleben es jetzt wieder auch im Rahmen der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine. Also die Kommunen bekommen sehr viel Verantwortung und dem steht sozusagen die politische Verantwortung für die Herstellung der Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen steht dem, so ist mein Empfinden oder auch meine Wahrnehmung, nicht unbedingt entgegen. Und das ist ja durchaus brenzlig, also nicht nur für die finanzielle Situation, sondern auch für die Lebenssituation in den Kommunen.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, weil es ist ja nicht nur so das Erleben ist in so einem abstrakt demokratietheoretischen Sinne, nach dem Motto, Kommunen sind wichtig und im Staatsaufbau sollten wir mehr auf die Kommunen achten, sondern also ganz praktisch, wie Sie das gerade auch beschrieben haben, also viele der gesellschaftlichen Krisen, die wir erleben, finden ja praktisch vor Ort in den Kommunen statt und die müssen das schultern. Auch die Flüchtlingsbewegung, die wir jetzt durch den Ukraine-Krieg haben, wird natürlich im Wesentlichen dann in den Kommunen zu bewältigen sein. Und da braucht es auch eine Stärkung, aber also die muss politisch sein, die muss finanziell sein, aber die muss, glaube ich, auch von unserer Sensibilität und Aufmerksamkeit sein. Und eben auch das Demokratiethema insgesamt. Ich glaube, das ist ja im Moment auch wirklich auf der Tagesordnung, auch durch den Ukraine-Krieg. Das ist ja nicht nur ein kriegerischer Konflikt, der jetzt so an unsere Haustür ranrückt, weil die Ukraine eben näher ist als vielleicht Syrien. Also das ist ja nicht der einzige Punkt, sondern es geht ja schon auch um gesellschaftliche Werte. Was wollen wir da eigentlich verteidigen und was ist uns auch Demokratie wert? Und ich glaube, die Fragen werden ja im Moment auch durch den Krieg nochmal wirklich auf die Tagesordnung gebracht, dass wir vielleicht auch nochmal anders über den Wert von Demokratie auch nachdenken und dann vielleicht auch ein bisschen auf die Räume achten, in denen wir leben. Also die ganze Frage von Stadt, Land und wie leben da die Menschen eigentlich und welche Erfahrungen machen sie da und haben Sie den Eindruck, dass Sie beteiligt sind? Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Probleme wahrgenommen werden? Ich glaube, das sind schon so ein paar Schlüsselbegriffe, die damit verbunden sind. Insofern auch dieses abstrakte Thema Zusammenhalt und Zukunft von Gesellschaft, glaube ich, hat wirklich eine ganz stark räumliche Komponente. Das finde ich eigentlich auch interessant. Insofern, ich finde Räume generell interessant. Ich fahre auch gerne durch Räume. Ich fahre auch gerne durch die Gegend. Mache ich häufig, wenn wir Forschung machen, dass ich erstmal einfach durch die Gegend fahre und mir angucke, wo bin ich da eigentlich gelandet. Also es gilt für Städte, es gilt aber auch für den ländlichen Raum. Wir waren jetzt auch mit einigen Projekten in Thüringen gewesen, Südostthüringen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Das Schönste war für mich da am Anfang, wir haben wirklich eine relativ lange Phase gehabt, wo wir einfach gefahren sind und uns Sachen angeschaut haben, unterschiedliche Leute getroffen haben, ehrenamtliche Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, mit denen kurze Gespräche hatten, aber die dann doch ein bisschen ein Gefühl dafür gegeben haben, wo halten sich die Leute auf. Ich glaube, das geht manchmal ein bisschen verloren, also dass wir eigentlich so eine gewisse Beziehung zueinander auch bekommen. Darüber reden wir ja auch, wenn wir uns Gesellschaft leisten hier, über soziale Beziehungen. Ich glaube, das ist schon wichtig, auch im Konkreten wirklich eine Anschauung zu haben von den Dingen. Ja.
Der Unterschied ist natürlich immer ganz besonders krass, ne? Aus Berlin herauszukommen und dann wirklich zu sehen, welche große, also auch wenn natürlich Berlin dann wieder als urbaner Raum sehr, sehr heterogen und vielfältig ist, aber trotzdem eine Blase auch wieder in sich ist, ne? Lassen Sie uns doch mal vielleicht, die Frage ist ja jetzt, was folgt daraus, ne? Wir haben jetzt viel dahin geguckt und festgestellt, was sich auf dem Dorf und in der Kleinstadt alles tut, was die Gleichwertigkeit angeht. Sie haben ja mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsam dieses Konzept der sozialen Orte entwickelt. Ich glaube, wir haben letztes Mal auch schon mal so das ganz kurz angerissen in der ersten Folge. Was, vielleicht mögen Sie mal kurz sagen, was das für Sie heißt? Also was sind soziale Orte im Gegensatz zu Orten, wie wir sie vielleicht jetzt noch so in gängiger Weise definieren? Und was hilft uns das jetzt eigentlich weiter, wenn es um die Frage geht, ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Also was kann denn konkret getan werden, sei es jetzt politisch, sei es irgendwie auf anderen Ebenen, um diese sozialen Orte zu stärken? Wann müssen sie überhaupt gestärkt werden? Also was sind da so die Indikatoren?
Ja, also dieses Konzept sozialer Orte ist ja zunächst mal sehr optimistisch. Also es geht ja davon aus, dass selbst in den Regionen, in denen es schwierig ist, also wo viele Leute weggegangen sind, gerade junge Leute weggegangen sind, und wo auch wirtschaftliche Strukturen nicht mehr da sind, dass sich da dennoch was entwickeln lässt. Und das zeigt uns ja auch die Erfahrung. Also es gibt einfach sehr viele Initiativen auch gegen den Trend, also wo sich Leute engagieren vor Ort, die auch den Eindruck haben, dass vielleicht die Entwicklung nicht gut läuft, aber sich dann zusammentun, und das sind ganz unterschiedliche Leute. Das ist Zivilgesellschaft, also Leute in Vereinen, das ist aber auch die kommunale Verwaltung, das sind kleinere Wirtschaftsunternehmen vor Ort. Und eigentlich dient dieses Konzept auch ein bisschen dazu, die Aufmerksamkeit auf diese Infrastrukturen von Zusammenhalt zu legen, die wir vielleicht nicht unbedingt entdecken würden, wenn wir nicht danach in der Form auch suchen würden. Und das gesellschaftlich stärker ins Bewusstsein zu heben, dazu dient auch dieses soziale Orte-Konzept. Und das scheint mir schon nochmal besonders wichtig zu sein, dass man auch ein Instrumentarium entwickelt, um ein bisschen die Aufmerksamkeit auch stärker auf bestimmte Tendenzen, Entwicklungen zu legen, auf Engagement zu legen und auch darauf hinzuweisen, wie wichtig im Übrigen auch öffentliche Verantwortung in dem Zusammenhang ist. Also was wir auf gar keinen Fall damit signalisieren wollen, ist so, dass die Bürgerinnen und Bürger das schon alleine hinbekommen vor Ort, wenn sie sich nur anstrengen und sich mal ordentlich zusammentun, sondern es braucht immer eine gewisse Grundausstattung, eine gewisse Grundinfrastruktur, eine gewisse Zuwendung auch der öffentlichen Hand. Weil sonst haben wir, glaube ich, die Gefahr, dass sich in diesen Räumen dann auch antidemokratische Kräfte zum Beispiel breit machen, dann auf einmal so als Helfer und Sorgende dann da auftreten und aber im Grunde genommen eigentlich eher Exklusion und nicht unbedingt gesellschaftliche Integration im Blick haben.
Sie unterscheiden ja da so drei verschiedene Gruppen von sozialen Orten hinsichtlich sozusagen ihres ja auch sozialen Zusammenhalts. Ne? Das sind riskante soziale Orte, resiliente oder robuste. Vielleicht mal ganz kurz, was unterscheidet denn oder was ist ein riskanter sozialer Ort und was folgt daraus eigentlich, also auch politisch? Also welche Ressourcen müssen da gestärkt werden? Und dann die andere Frage, die robusten Orte, kann man die einfach laufen lassen? Also brauchen die sind die sozusagen so robust, dass sie keiner weiteren Unterstützung bedürfen? Oder was folgt jetzt sozusagen politisch daraus, aus dieser Kategorisierung?
Ja, also es geht uns bei der Kategorisierung eigentlich zunächst mal darum, so ein bisschen rauszukommen aus diesem Denkmuster. Es gibt Schrumpfende und es gibt Wachsende und es gibt wirtschaftlich Starke und es gibt wirtschaftlich Schwache. Und es gibt Orte, wo keine jungen Leute mehr leben, nur noch alte. Und es gibt irgendwie gemischte, generationenübergreifende Orte. Also um aus diesen Unterscheidungen mal rauszukommen, deswegen haben wir diese Dreiteilung gemacht zwischen robust, resilient und riskant. Und das ist zunächst mal eine Art Ortsbeschreibung. Also welche Entwicklung ergibt sich da, die aber nicht einfach nur so polarisiert, sondern etwas auf die feineren Unterschiede eingeht. Und wenn wir uns das mal jetzt zum Beispiel diese beiden Gegensätze von riskant und robust anschauen, dann würde man sagen, also riskante Orte sind die, die in der Tat bestimmte öffentliche Strukturen verloren haben, wo die Verwaltung sich verabschiedet hat, wo es keine Einkaufsmöglichkeiten mehr gibt, wo die Schule geschlossen worden ist, vielleicht auch die Kindertagesstätte nicht mehr da ist, wo der lokale Hausarzt irgendwie vor einiger Zeit seine Praxis zugemacht hat. Und da gilt es eben in der Tat dann auch, tatsächlich neue Infrastrukturen aufzubauen. Es ist einfach eine andere Situation als jetzt eine Kleinstadt, die ich vorhin beschrieben habe, wo man im Grunde genommen eigentlich alles noch vor Ort hat, die vielleicht auch ihre Schwierigkeiten hat in mancherlei Hinsicht, aber wo erstmal eine Art Grundausstattung da ist, auf der man weiter aufbauen kann. Und eigentlich soll es auch ein bisschen eine Mahnung dafür sein, also nicht die Versorgung in der Fläche zu gering zu schätzen. Also ich glaube, es ist schon wichtig, in der Fläche auch präsent zu sein. Und das gilt dann für staatliche Einrichtungen, also Verwaltung, Bildungseinrichtungen etc., die ich angesprochen habe. Aber es gilt natürlich auch für, ja, also Wohlfahrtsverbände, Caritas, Diakonie vor Ort zu sein oder die Justiz mit ihren Amtsgerichten und so weiter. Also generell ist dieses soziale Ortekonzept eigentlich ein großes Plädoyer dafür, die Fläche zu stärken. Und wir haben natürlich zum Beispiel jetzt in Niedersachsen ist ein Flächenland und das ist da eine große Diskussion. Also wie ist man eigentlich präsent in der Fläche? Wer investiert dort? Wer ist dort noch da? Und das betrifft dann, wie gesagt, nicht nur staatliche Einrichtungen, sondern geht bis hin zu den Gewerkschaften. Also hat man eigentlich noch ein Büro vor Ort, ist ansprechbar. Überhaupt diese ganze Frage, glaube ich, von Robustheit und Riskantheit hat auch was damit zu tun mit Sichtbarkeit und Ansprechbarkeit. Also gibt es vor Ort eigentlich Vertreterinnen und Vertreter bestimmter gesellschaftlicher Institutionen? Sind die noch da? Sind die greifbar? Sind die sichtbar? Und das halten wir einfach für einen unheimlich wichtigen Punkt. Das mag einem vielleicht auf den ersten Blick, könnte man sagen, na gut, wir haben doch heute die Medien, wir haben Handy, wir haben Internet, man kann sich das irgendwie alles da angucken. Aber ich würde immer sagen, es geht in einer Gesellschaft immer auch um Sichtbarkeit. Und wenn irgendwo noch ein Amtsgericht steht und wenn irgendwo noch eine Verwaltungsstelle zumindest vormittags im Ort geöffnet hat, in einer Kleinstadt, dann ist das einfach auch ein wichtiges Signal, finde ich, was da gesellschaftlich gesendet wird. Und das dürfen wir nicht so ganz unterschätzen. Und trotz aller Digitalisierung löst sich Präsenz nicht auf. Das haben wir gerade in der Corona-Krise nochmal gemerkt. Präsenz zählt wirklich. Also Präsenz ist was sehr Wichtiges und, glaube ich, auch für den demokratischen Zusammenhalt. Und das unterschätzen wir, glaube ich, manchmal, weil wir denken, ja gut, wir sind ja alle mobil, wir setzen uns ins Auto und wir haben eine gute Funkverbindung und so weiter und so fort. Also die 3G- oder 4G-Geschichte irgendwie funktioniert, aber das ist, glaube ich, nicht alleine die Lösung.
Immer nur in Ergänzung zu, ne? Ja. Also ich glaube, dieses Verhältnis von digitalen Infrastrukturen und Präsenzinfrastrukturen, ich glaube, dieses Verhältnis mehr aufeinander bezogen zu sehen, ich glaube, das wird auch noch eine große Zukunftsaufgabe sein, weil wir gucken immer entweder auf das eine oder auf das andere, aber in welchem Verhältnis beides stehen muss, ich glaube, das ist immer so eine Frage, die so ein bisschen aus dem Blick gerät. Wenn Sie jetzt noch mal so Ihre Stadt, in der Sie aufgewachsen sind, vor Augen haben, in welche Kategorie fällt die und was würden Sie Ihrer Heimatstadt Miltenberg raten, wo sie mehr hingucken soll?
Naja gut, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ja manchmal melancholisch, weil ich einfach finde, dass dieses wunderschöne Landschaftsbild einfach dem wirtschaftlichen Wohlstand auch zum Teil geopfert wurde, einfach weil Verkehrskreuze und Straßenführung und Möbelhäuser und Gewerbegebiete einfach nicht nur jetzt, also das ist, glaube ich, nicht nur eine ästhetische Frage, sondern auch da ist eigentlich sowas wie, also Verlust einer bestimmten Form des sozialen Zusammenlebens, die da auch dadurch meines Erachtens beschädigt wird. Also insofern schaue ich da ein bisschen mit Melancholie drauf. Und man ist natürlich auch befangen, weil es praktisch die eigene Herkunft ist. Insgesamt ist das sicherlich rein wirtschaftsstrukturell betrachtet, ist das natürlich eher eine robuste Region. Also der Wohlstand ist schon groß. Die Autos, die da gefahren werden, sind groß. Und da stehen auch große, sehr große PKWs und sehr teure PKWs vor leerstehenden Häusern in den kleinen Dörfern. Und da merkt man, dass die PKWs manchmal vielleicht mehr wert sind als die Häuser, vor denen sie da platziert sind. Also da ist auch so ein gewisses Missverhältnis, was da eingetreten ist. Aber generell ist dort natürlich schon noch so ein soziales Leben da, was, glaube ich, jetzt erstmal tatsächlich die Region eher robust macht. Im Übrigen, wenn ich das noch anfügen darf, weil wir vorhin über die sozialen Orte sprachen und wir im Moment auch in dieser Ukraine, ja nicht Krise, sondern Krieg auch leben. Ich hatte ja im letzten Jahr die Erfahrung machen dürfen, zusammen mit ukrainischen Autorinnen und Autoren einen gemeinsamen Band über Toleranz herausgeben zu können. Da ging es auch sehr stark um Toleranz und Demokratie in der Ukraine. Und ich hatte da einen kleinen Beitrag geschrieben über soziale Orte, also über unsere deutschen Erfahrungen, wenn man so möchte. Was mir da klar wurde, dass dort auch sehr viel entstanden ist in den vergangenen Jahrzehnten, auch an sozialen Orten, also wirklich an dem Zusammengehen von unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessengruppen, Vereinen, die entstanden sind. Ja, auch die öffentliche Verwaltung, die sich dort auch von unten eher demokratisch aufgebaut hat als von oben. Und das alles jetzt in Schutt und Asche versinken zu sehen und auch zu sehen, wie die Menschen dann dort, also da verschwindet ja nicht nur eine materielle Infrastruktur, die aufgebaut worden ist, sondern auch so eine intellektuelle und mentale Infrastruktur geht ja im Moment verloren, auch über die vielen jungen Menschen, die dort jetzt auf der Flucht sind oder versuchen rauszukommen oder vielleicht auch gar keine Zukunft mehr für sich jetzt dort in der Ukraine sehen. Das ist übrigens auch, finde ich, im Moment eine ganz harte Erfahrung. Also wo man merkt, dass eigentlich, also wir reden ja immer von einem sehr hohen Wohlstandsniveau und unsere sozialen Orte, die wir hier haben, dafür haben wir auch das Geld, da haben wir eigentlich auch die engagierten Leute dafür. Insofern, glaube ich, haben wir da immer sehr viele Privilegien auch oder verfügen über immer noch sehr viele Privilegien. Aber in der Ukraine, glaube ich, war das ein sehr schwieriger Aufbauprozess, gerade auch gegenüber bestimmten korrupten oder mafiösen Strukturen, auch in der post-sowjetischen Zeit. Und da ist unheimlich viel passiert, sehr viel Engagement, sehr viel Demokratie, die von unten entstanden ist. Und das im Moment zu erleben, das finde ich eigentlich auch eine sehr harte Erfahrung. Und auch die Vulnerabilität, also die Verwundbarkeit von solchen Strukturen, wie ein Krieg dann eigentlich in 3 Wochen das wirklich mehr oder weniger ausradieren kann. Und das wird sehr schwer sein. Also selbst wenn das jetzt nicht ein Satellit Russlands wird und da irgendwie eine andere, bessere Entwicklung für die Ukraine vielleicht offen steht, aber das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig sein, diese Strukturen einfach wieder aufzubauen, weil da spielt auch Zeit eine Rolle. Ich glaube, man braucht für solche sozialen Orte auch Zeit. Das ist mir irgendwie nochmal ein Anliegen gewesen, das jetzt nochmal mit unterzubringen. Kommt jetzt ein bisschen spät, vielleicht an der Stelle in unserem heutigen Gespräch, aber wenn man darüber reflektiert, auch in der momentanen Situation, gehen mir sehr noch diese Beiträge der Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine durch den Kopf. Und die hatten jetzt auch, wir hatten einen Mailaustausch gehabt darüber und also die Frustration und die Erschütterung ist einfach unheimlich groß.
Ich finde vor allen Dingen auch an dem, was Sie jetzt nochmal gesagt haben, wird auch nochmal deutlich, dass was Ihnen ja auch mit diesem soziale Orte-Konzept wichtig ist, dieses Aufbrechen von diesen klassischen Stadt- und Landstrukturen, diesem Blick auf dieses, welche Ressourcen ermöglichen eigentlich so soziales Leben, ermöglichen sozialen Zusammenhalt, das auch nochmal in den größeren Kontext zu setzen und mehr den Blick auf die notwendigen Ressourcen zu setzen, die demokratisches Miteinander und die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und da mit einem anderen Blick ranzugehen.
Ja, also mir geht es, wenn ich das vielleicht gerade noch sagen darf, also mir geht es im Moment auch so, dass ich mir manchmal denke, naja, soziale Orte, was ist daran jetzt eigentlich im Moment noch wichtig? Also wir haben hier so gute Verhältnisse und wir verfügen über so viele Ressourcen und wir sind eigentlich, wir haben über, ja, also unsere Demokratie scheint auch in vielerlei Hinsicht auch so stabil zu sein. Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber, naja, also dieser Ukraine-Krieg zeigt natürlich auch, wie wichtig im Grunde genommen oder wie wertvoll all das ist, was wir da haben. Also nicht nur Demokratie in so einem abstrakten Sinne, sondern wirklich soziale Orte im ländlichen Raum, in den Dörfern, wo Gesellschaft zusammenkommt, wo sie ihre Konflikte austrägt und wo auch ja sowas wie Teilhabe, Gestaltungsmöglichkeiten, Zukunft auch erfahrbar wird. Und also dieser harte Kontrast im Moment, den finde ich, einerseits finde ich den deprimierend, auf der anderen Seite denke ich mir, nee, gerade jetzt erst recht müssen wir eigentlich über diese Themen reden und auch uns gesellschaftlich nochmal bewusster werden, auch gerade in Konfrontation mit dieser autoritären Aggression, die im Moment jetzt von Russland ausgeht, sind wir da eigentlich, also gibt es eigentlich eine neue Notwendigkeit, eigentlich über soziale Orte zu sprechen. Und insofern bin ich da im Moment so ein bisschen hin und her gerissen, aber schön, dass wir heute uns in der Hinsicht auch Gesellschaft geleistet haben und über die Punkte gesprochen haben, die uns, glaube ich, alle im Moment umtreiben, auf verschiedenen Ebenen.
Das kann ich nur so unterstreichen und jetzt erst recht lasse ich jetzt mal, soll dann auch das Schlusswort sein, jetzt erst recht ist die soziologische Perspektive auf die Herausforderung unserer Zeit natürlich auch besonders wichtig. Herr Vogel, ich danke Ihnen für das Gesellschaftleisten. Ich freue mich auf die nächste Runde.
Ja, gleichfalls. Es war sehr schön, dass wir heute Morgen gesprochen haben und ich sage auch auf Wiedersehen und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.